HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Er hat herausgefunden, dass Frauen, die lesen, gefährlich sind, dass Frauen, die schreiben, gefährlich leben, dass Lesen glücklich macht und ein Leben ohne Goethe möglich, aber sinnlos ist. Darüber hat er Bücher geschrieben. Seitdem haben wir unseren Goethe auch im Alltag immer mit dabei und jetzt auch auf dem Weg auf den Berg. Autor Stefan Bollmann beschreibt in seinem neuesten Buch den Monte Verita, den Hügel bei Ascona am Lago Maggiore, der seit dem Jahr 1900 viele Aussteiger, darunter viele Künstler anlockte, die den Traum vom alternativen Leben leben wollten. Wir suchen jetzt auch die Wahrheiten des Monte Verita und danach und wer das war, wie das war und was haltet ihr davon übrig ist, beziehungsweise welche Lebensgewohnheiten von damals heute noch da oder inzwischen vielleicht wieder da sind. Darüber reden wir im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und ich will natürlich auch einiges über den Autor wissen. Hallo Stefan Bollmann.
Hallo Frau Baumeister.
Der Traum vom wahren Leben in der Natur, ohne Alltagshektik, Statusdenken, mit viel Licht und vegetarischem beziehungsweise veganem Essen und viel freier Liebe. War das 1900 eine Illusion, tatsächlich ein Traum oder eine ernstzunehmende Lebensalternative?
Naja, viel von dem, was Sie da ansprechen, mussten die ja erstmal erfinden, die da auf diesen Berg der Wahrheit, der ja gar nicht so hieß, den Sie so genannt haben, ausgezogen sind. Das gab es ja alles nicht. Man hatte damals doch sehr viel am Leib, sehr viel Klamotten, die waren teilweise eng geschnürt, besonders bei den Damen. Vegetarisches Essen gab es schon, aber das war eine ganz kleine Gruppe, die das praktizierte, und von freier Liebe war auch nicht, konnte auch nicht gerade die Rede sein.
Was war das für ein Leben in Deutschland? War das so eine miefige Nachkaiserzeit oder wie?
Ja, das kommt ein bisschen auch drauf an, wo man war. Nicht? In Städten war es natürlich anders. Berlin, da war was los. München war was los. Da gab es Schwabing, da gab es die Bohème. Da kamen die ja auch her. Auf dem Land sah es ganz anders aus. Miefig schon, aber andererseits auch sehr fortschrittlich, sehr expandierend. Es ging mit der Industrie bergauf. Die Ökonomie sprang an. Es wurden Arbeitsplätze geschaffen, aber teilweise unter sehr menschenunwürdigen Bedingungen. Also es war einerseits eine prosperierende, aber auch eine schwierige Zeit. Wir würden heute vielleicht von Entfremdung sprechen, und das war auch das Gefühl, was die jungen Leute damals hatten.
Wer waren die Ersten, die sich da aufmachten?
Das war so eine sehr gemischte, bunte, man könnte sagen mitteleuropäische Truppe. Es gab da einen industriellen Sohn namens Henri Oedenkofen aus Antwerpen. Ein junger Mann, Mitte 20. Der hatte eine Frau an seiner Seite, in die er sich gerade verliebt hatte. Die war knapp 10 Jahre älter als er, Ida Hofmann. Die kam, glaube ich, aus Montenegro, war Klavierlehrerin. Die hatte eine Schwester, Jenny, die war Sängerin. Und dann gab es einen Soldaten, Karl Gräser. Die Gräsers waren eine Familie aus Siebenbürgen, Siebenbürger Sachsen. Der hatte noch einen jüngeren Bruder, das war der Gusto, der war Künstler. Ja, und die 5 bis 6 machten sich dann auf, 1900. 3 davon hatten sich vorher kennengelernt, ein Jahr zuvor, in einem Sanatorium in der Nähe von Feldes. Bled heißt das heute, ist Slowenien. Dort hatte ein Schweizer Naturheilkundler ein Sanatorium aufgemacht, wo man so mit diesen Dingen anfing. Man zog sich aus, man bot den Körper der Luft und der Sonne dar, was man sonst überhaupt nicht praktizierte, was auch sozusagen etwas war, wo dann schnell die Ordnungshüter auf dem Plan waren, und man versuchte, gesund zu leben.
Haben diese jungen Leute ein Paradies gefunden oder war das eher dann auch sehr beschwerlich, wo sie landeten?
Ja, die haben erstmal gesucht. Die wussten eins, sie wollten über die Alpen weg, in die Sonne. Das war sozusagen das eine. Aber irgendwie wollten sie auch nicht nach Italien. Das Tessin bot sich in gewisser Weise an, wobei sie waren zuerst am Comersee, hatten da beinahe schon etwas entdeckt, sind dann zum Luganersee gegangen. Die wollten halt den bestmöglichen Ort finden und sind hinterher in Ascona gelandet. Und da gab es einen kleinen Hügel, der ist so 150 Meter höher als das Dorf Ascona am Lago Maggiore. Und da gab es Land zu kaufen, weil dort war, das war früher, wurde da Wein angebaut, dann kam die Reblaus und dann wurde das alles aufgegeben. Und einige Jahre zuvor hatte man dort schon einmal versucht, die Theosophie war damals sehr im Schwange, ein theosophisches Kloster zu gründen. Das war aber gescheitert. Da hatte jemand Grundstücke dafür gekauft und die waren relativ preiswert zu verkaufen. Und da haben sie dann zugeschlagen, wobei das Geld kam halt von diesem industriellen Sohn Henri Oedenkofen aus Antwerpen. Der hat in gewisser Weise da gekauft.
Und war es dann paradiesisch?
Naja, also sie fanden einen romantisch verwilderten Berg vor. Oben die Kuppe, da war fast alles abgefressen, weil die Einheimischen hatten ihre Ziegen und Schafe darüber getrieben. Es gab eine wunderbare Sicht. Wer heute dahin fährt, kann das nachvollziehen. Man sieht den gesamten Lago Maggiore bis nach Italien hinein. Man möchte fast sagen, so bis in die Po-Ebene. Der Blick öffnet sich fast in die Ewigkeit, könnte man sagen. Ringsherum Berge, zu der Zeit sicherlich schon teilweise verschneit. Also vom Blick her war das paradiesisch, vom Land her, naja, die hatten wenig Ahnung. Die wollten dort Hütten bauen, die wollten dort eine Art kleine Kolonie errichten. Das ist da sehr felsig, da gibt es nicht viel Mutterboden. Also das war alles nicht so einfach und die haben auch ziemlich gestöhnt am Anfang.
Aber es kam trotzdem relativ schnell sehr viel mehr dahin.
Ja, das gab damals ein Netzwerk von solchen Aussteigern. Das waren nicht die einzigen. Und das sprach wohl auch für die Wahl dieses Ortes, hatten sich in der Gegend von Ascona, was damals nur ein kleines Fischerdorf war, angesiedelt. Und es gab ein Netzwerk all dieser Aussteiger, die in diesem Fall vor allen Dingen halt Vegetarier waren. Die hatten eigene Zeitschriften, die schrieben sich Briefe. Also relativ schnell hat sich die Kunde verbreitet, da in Ascona, im Tessin, im Süden, da gibt es so eine neue Kolonie. Schau doch mal vorbei. Und viele, die dorthin kamen, sind dann für ein paar Wochen nur geblieben. Manche wollten auch weiter, die wollten völlig weg in die Südsee oder ins Bismarck-Archipel oder wo auch immer hin. Die wollten völlig aussteigen. Samoa, da sind auch einige hinterher gelandet. Andere haben ein bisschen mitgeholfen und sind dann wieder abgedampft. Also es war jedenfalls dauernd was los auf diesem Berg. Und was vor allen Dingen ja passiert ist, kaum dass die da waren, haben die sich ja zerstritten.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Also die Erfahrung ist ja, dass Gruppen meistens nicht gut miteinander auskommen, auch wenn sie gute Absichten haben. Wie lange hat es denn gedauert?
Naja, die waren kaum da, da ging es los. Also das war halt so, wie das, ich glaube, das ist ja heute auch häufig noch. Man hat einen Plan, man will aussteigen, man will das Beste. Ja, aber letztlich ist alles noch diffus geblieben. Die einen wollen eher das, die anderen das. Kaum ist man dann da, merkt man sozusagen, dass der Aufbruch nicht schon die ganze Wahrheit ist, ja, sozusagen maximal die halbe, dann ist man da und dann kommt es darauf an, das Ganze umzusetzen, die Träume Realität werden zu lassen. Und da war relativ schnell, gab es die eine Fraktion, diejenigen, die ein Sanatorium dort gründen wollten, letztlich sowas wie ein kleines Geschäftsmodell, um das, was sie meinten, richtig sei, an gesundem Leben anderen weiterzugeben. Und es waren die anderen, die hatten überhaupt kein Interesse an solchen Dingen und mit Geld wollten sie schon gar nichts zu tun haben. Die wollten letztlich leben wie in einer vorzivilisatorischen Zeit. Die haben sich nur eine Steinhütte, die eine Ruine war, ein bisschen notdürftig hergerichtet und sich dort niedergelassen. Also es gab sehr schnell, als die da waren, so einen Clash. Die einen bauten was auf und die anderen haben sich notdürftig eingerichtet. Und gestritten haben sie sich die ganze Zeit.
Und beide Seiten waren vermutlich sehr dogmatisch, weil ja, Freiheit ist ja immer dogmatisch.
Ja, ich glaube so, ja, das ist das eine. Und das andere ist, also ich glaube, die einen, das waren so die Realos, ja, so bei den Grünen würde man die Realos nennen. Und die anderen waren eigentlich dogmatischer. Für die kamen gewisse Dinge gar nicht in Frage. Geld war des Teufels und man produzierte nur zur Selbstversorgung. Das ist dann auch alles anders geworden, aber erstmal gab es diese relativ engen Ideen und jeder versuchte es dann auf seine Weise.
Wir reden gleich weiter. Sie haben Musik mitgebracht, die sich auf die Sonne bezieht.
Die Sonne, ja, denn die Sonne, die war damals ja sehr wichtig. Man wollte ein Leben an der Sonne. Man wollte seinen Körper von all dem, was man immer tragen musste, befreien und der Sonne aussetzen, weil man dachte, das ist gesund. Die Sonne stand aber auch für Freiheit und für Unkonventionalität.
Die Beatles für Stefan Bollmann.
Here comes the sun.
Doppelkopf in H2 Kultur mit Autor Stefan Bollmann, Musik von den Beatles, Here Comes the Sun. Mein Name ist Daniela Baumeister und die Sonne spielt eine große Rolle in unserem Gespräch, denn wir reden über die Aussteiger auf dem Monte Verita Anfang des 20. Jahrhunderts und suchen auch noch Spuren nach heute. Herr Bollmann, wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Der Monte Verita, das ist ja schon eine Tatsache, aber was hat Sie so daran gereizt, dieses Thema mal so richtig näher auszuleuchten?
Ja, das ist eine gute Frage. Da war ich noch Student, mal am Lago Maggiore. Und ich suchte ganz profan nach einem Thema für ein neues Buch und kam angestoßen auch durch Hinweise auf die Lebensreform. Und dann war das plötzlich mit dem Monte Verita wieder da. Und da dachte ich, dem musst du mal nachgehen. Dann habe ich gemerkt, das ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Ich suchte nicht nach einem Sachbuchthema, wo ich dann nur große Analysen mache und Theorien vermittle, sondern ich suchte nach einer Story, nach einer Geschichte. Und da war sie.
Gab es da einen Auslöser für? Gab es da einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, das ist eine Geschichte?
Ja, der Auslöser war, und deshalb wurde auch gerade hier Comes the Sun von den Beatles gespielt, dass es doch eine gewisse Nähe zu dem Ganzen gibt. Dass damals nicht nur Verrückte waren, Spinnerte waren, sondern dass die sehr viel bewirkt haben und sehr viel vorausgedacht, vorausgelebt, vorausexperimentiert haben, was dann in den 60er Jahren in der Hippie-Bewegung erst so richtig angekommen ist.
Würden Sie denn sagen, die Ideen haben überlebt, die Mythen auch? Und was ist mit der Wahrheit?
Ach, die Wahrheit. Ich glaube, es stellt sich mal wieder heraus, die haben ja diesen Berg, der Monte Monesha hieß bei den Einheimischen, also ein grüner Hügel war das ganz einfach für die. Den haben sie ja dann sehr, sehr prätentiös, sehr anspruchsvoll Monte Verita genannt, weil sie meinten, sie hätten die Wahrheit gefunden. Das meinen ja viele. Und hinterher stellte sich heraus, naja, das war eben ein Sammelsurium individueller Wahrheiten. Die einen dachten mir in diese Richtung, die andere in jene Richtung. Das ist ein Lernprozess gewesen und ich glaube, ganz interessant. Die haben diesen Lernprozess auch gemacht.
Wie nah sind Sie Ihren, in Anführungszeichen, Helden dabei gekommen bei der Recherche?
Ja, irgendwie schon sehr nah. Das sind ja alles sehr skurrile, wir würden heute sagen, durchgeknallte Typen. Allein wie man sich anzieht, allein was man da so macht, obwohl man keine Ahnung von Landwirtschaft hat, fängt man da plötzlich an zu graben und Bäume zu pflanzen. Man hat auch Ideen, die wirklich nicht jedermanns Sache sind. Aber ich fand die alle letztlich grundsympathisch. Und ich hau in meinem Buch auch keinen von denen in die Pfanne, weil die alle bei ihrer Beschränktheit, die sie auch hatten, und das waren keine großen Geister, sondern Leute, die was aus ihrem Leben machen wollten, den Mut hatten, auch die Tapferkeit bewiesen haben, das, was sie dachten, auch wirklich umzusetzen. Die haben in gewisser Weise existenziellen Ernst gemacht mit ihren Ideen. Und das finde ich schon gut.
Und es waren sehr viele Künstler dabei, die auf diesem Berg gelandet sind, mal kurz dort waren, länger dort waren. Was hat das vor allem für diese künstlerische Bohème so attraktiv gemacht?
Die kamen dann, nicht? Die kamen sozusagen, als das schon einigermaßen funktionierte. Da gab es dann schon das Sanatorium. Die haben Ähnliches, glaube ich, gesucht, diese Leute aus der Bohème, Erich Mühsam, Hermann Hesse. In gewissem Sinne gehört er vielleicht auch dazu, etwas Ähnliches gesucht, nämlich auch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Zwanglosigkeit, ein naturnahes Leben, der eine mehr, der andere weniger. Die haben das so als Sommerfrische genutzt, glaube ich. Mhm. Raus aus der Stadt, wo man sonst in den Cafés saß, bis tief in die Nacht und das ein oder andere trank und zwischendurch mal Verse schrieb, sehr anstrengendes Leben, man hatte ja auch wenig Geld. Dort sozusagen bot sich die Möglichkeit, das Leben war da wahnsinnig billig. Ja? Mhm. Das sozusagen in Ascona, das war ein Fischerdorf, das kostete alles nicht. Da konnte man irgendwie speisen wie ein König und hat eben nur ein paar Pfennig ausgegeben, die man gerade noch so hatte oder sich pumpen konnte. Erich Mühsam war so ein Pumpgenie, der hat sich immer alles gepumpt. Da konnte man preiswert leben, den Sommer. Die ist sozusagen die Luft und die Sonne, die Wärme gab es gratis. Und es gab eben noch den Monte Verita, der das Ganze halt, der strahlte ab auf das alles. Und man fühlte sich plötzlich, ja, wie zu Hause.
Bleiben wir doch mal bei Hesse. Der war verheiratet, aber nicht glücklich. Der hatte Kinder, aber auch nicht glücklich. Und er hat geschrieben. Ich glaube, damit war er verhältnismäßig glücklich. Was hat er zum Beispiel gesucht?
Ich glaube, der hat sein ganzes Leben nach dem Sinn gesucht. Und er wollte Inspiration haben für das, was er schrieb. Er hat also viel über den Monte Verita geschrieben, ohne ihn namentlich zu erwähnen unbedingt. Also er hat zum Beispiel geschrieben darüber, dass er, also in der Ich-Form ist das zumindest geschrieben, dort oben das Leben eines Einsiedlers führt. Eines, der quasi nackt in der Natur lebt, der sich in eine Höhle eingräbt, der den Körper von der Sonne verbrennen lässt, aber dann, um das Ganze zu lindern, ihn mit Erde bedeckt. Diese Erfahrung hat Hesse, vermute ich, dort oben gar nicht so machen können. Man hat dort Lichtlufthütten, nannte man das, für die Gäste gehabt, wo die wohnen konnten. Aber da stand immerhin ein Bett drin und es gab auch bald fließendes Wasser und sogar elektrisches Licht. Aber all das regte natürlich die Fantasie an und er hatte dort einen von den Aussteigern kennengelernt. Der lebte zumindest zeitweise zu diesem Zeitpunkt in einer Höhle. Und der muss ihn, sagen manche, doch inspiriert haben. Und es hat vor allen Dingen seine Fantasie beflügelt. Es sind dann viele Geschichten um den Monte Verita entstanden.
Das heißt, man kann tatsächlich auch Auswirkungen schon nachlesen.
Ja, die Auswirkungen kann man ganz schnell nachlesen. Das geht so weit, dass 1903 schon in San Francisco der Bericht eines Anarchisten, eines italienischen Anarchisten, der auch so ein Gesundheitsapostel war, über den Monte Verita erscheint. Der hat den Berg dort besucht, hat alles schrecklich gelobt, also er war Feuer und Flamme und hat eben auch schon die Welt jenseits des Teiches mit dem Monte Verita vertraut gemacht, 1903. Mhm. Also das Ganze hat sehr schnell sehr weite Bahnen gezogen und es kamen eben auch Leute aus St. Petersburg, kamen bald Gäste, sie kamen eben auch aus San Francisco, aus den USA, sie kamen aus ganz Europa. Man muss sich das da vorstellen, relativ schnell als eine internationale kleine Gesellschaft, ausgewählte Leute, die meisten davon Vegetarier, denn da oben gab es ja nur vegetarisches Essen und das verband die und die haben sich dort ausgetauscht. Abends gab es Musik, Ida Hofmann war eine hervorragende Pianistin, die spielte Wagner, man diskutierte, man unternahm gemeinsame Ausflüge. Es hat sich dort oben so etwas wie eine alternative Szene etabliert.
Wer hat Sie besonders fasziniert bei Ihren Recherchen? Wer ist Ihnen da besonders nahe gekommen?
Ich habe bewusst gesucht nach einer Figur, an die ich das alles so etwas knüpfen kann. Da spielen ja Gefühle eine große Rolle. Man muss diese Gefühle ja auch in irgendeiner Weise schildern. Und da lag mir eigentlich die Ida Hofmann am allernächsten, weil sie hat feministische Schriften geschrieben, sie hat über den Vegetarismus geschrieben, den sie lustiger und interessanterweise mit dem Feminismus in Zusammenhang gebracht hat. Ganz einfach unter anderem deshalb, weil man muss halt weniger kochen und alles fällt einem ein bisschen leichter, wenn man vegetarisch oder sogar vegan, wie die das dann gemacht haben, ist. Also sie war ein Kopf und sie hat darüber nachgedacht und bei mir spielt sie so ein bisschen die Rolle der Hauptfigur. Immer mal gibt es ein Kapitel, was so von ihr aus ihrer Perspektive geschildert ist.
Ist denn irgendjemand endgültig geblieben?
Geblieben sind die Aussteiger, sofern sie noch am Leben waren, bis 1920 dort oben. Dann hat Henri Oedenkofen das Sanatorium verkauft an drei Berliner Bohemians, die daraus so eine Art Spaßhotel gemacht haben eine Zeit lang. Zwischendurch ist es dann auch verfallen. Er selbst ist nach Brasilien ausgewandert, zusammen mit Ida Hofmann, mit der er damals aber schon nicht mehr liiert war, sondern er hatte geheiratet mit Ida Hofmann. Die wollte immer nicht heiraten, aber jetzt hatte er auch Kinder, ist nach Brasilien ausgewandert, um da noch einmal neu anzufangen. Da verlieren sich so ein bisschen seine Spuren. Der Monte Verita ist aber geblieben. Er hat eine sehr wechselvolle Geschichte in den nächsten 6 Jahren gemacht. Aber dann kam jemand von außen, ein gewisser Eduard von der Heydt. Der ist heute noch bekannt. Der war ein großer Kunstsammler, ein Bankier, ein Anlageberater. Der hat das ganze Terrain gekauft und dort ein Hotel daraus gemacht mit großem Glanz für die Berliner Schickeria. Also da waren diese Ursprungsideen, die waren durchaus noch präsent. Man trug dort nur so ein Lichtlufthemd, hat er das genannt, und man konnte sich da sehr frei bewegen. Es war ein internationales Publikum. Da waren diese Ideen, die die hatten, Anfang des Jahrhunderts, die waren plötzlich in der Gesellschaft angekommen durch Eduard von der Heydt.
Musik von Frédéric Chopin für Sie, Stefan Bollmann. Wie kommen Sie auf Chopin?
Ach, Chopin, das ist natürlich etwas, das hört man immer wieder. Vielleicht hätte ich gerne mal Klavier gespielt. Ich habe es nie gelernt. Und wissen Sie, wenn man so abends vielleicht durch die Stadt geht oder irgendwo lang geht und dann kommen diese Chopin-Töne aus den Fenstern und man hört sie, da bin ich immer fasziniert und gebannt.
Doppelkopf in H2 Kultur mit Autor Stefan Bollmann. Er hat das Buch geschrieben, Monte Verità 1900, der Traum vom alternativen Leben beginnt. Und wir reden über diesen Traum und weit darüber hinaus. Mein Name ist Daniela Baumeister. Herr Bollmann, Chopin hat da eigentlich auch gut reingepasst, ne? Der hat ja auch alternativ gelebt. Ja, der war nur ein bisschen zu früh dran, oder?
Der war ein bisschen zu früh dran, der hätte vielleicht da gut reingepasst, da haben Sie recht. Ida Hofmann, die ja da Klavier spielte, Wagner natürlich, das war eher so etwas schwerblütiger als Chopin, etwas ernsthafter auch alles, ja, mit sehr viel Bedeutsamkeit aufgeladen. Das waren die auch schon, diese Aussteiger. Also ob sie einem heute so allesamt sympathisch wären, wage ich ja fast zu bezweifeln.
Also sie haben nicht alle nur gegammelt, sozusagen.
Nein. Die haben richtig was in Bewegung gesetzt, ja.
Würden Sie sagen, das ist die Mutter aller Aussteigerbewegungen, diese Monteverità-Bewegung?
Ja, eine Mutter, nicht? Also das Aussteigen hat viele Mütter und wahrscheinlich, wenn man so richtig nach den Urmüttern suchen würde, da könnte man weit, weit zurückgehen. Aber immerhin, davon ist eines ausgegangen. Und was zumindest interessant ist, dass nämlich an diesem Ort Lebensreformbewegung einerseits und die Bohème andererseits zueinander gefunden haben, in einem sehr spannungsreichen Verhältnis. Aber damit habe ich eigentlich die beiden großen Aussteigergruppen Anfang des 20. Jahrhunderts, die habe ich da erfasst und die haben sich da getroffen. Teilweise hat sich das auch überschnitten mit den Anarchisten verbündet. Denn Ascona ist dann auch in diesen ersten beiden Jahrzehnten zu einem konspirativen Treffpunkt von Anarchisten geworden. Und da haben sie so drei große Gruppierungen. Und deshalb, das macht den Monte Verità und Ascona auch so interessant, dass die dort aufeinander getroffen sind.
In einer Mischung aus Natur, aus Psychologie, aus vegetarischer Ernährung, Tanz, als die beste Alternative aus dem bisherigen Leben, egal woher man kam.
Also, um ein Beispiel zu nennen, Erich Mühsam, der aus Berlin kam, der Schriftsteller war, Anarchist war, der hat am Anfang große Hoffnungen in den Monte Verità gesetzt, sich dann aber sehr schnell davon auch wieder abgewandt. Das hatte teilweise persönliche Gründe, das hatte aber auch systematische Gründe, weil er meinte, es sei völliger Schwachsinn, die Veränderung der Welt an der Idee des Vegetarismus aufzuhängen. Das wäre ganz schön, man kann das machen, sozusagen, aber das gibt doch keine wirkliche Veränderung. Wirkliche Veränderung heißt, man muss Politik machen. Ja, wissen Sie, so.
Und der wollte einfach Fleisch essen, nehme ich mal an.
Der wollte auch einfach Fleisch essen, das war das eine. Aber es ist natürlich schon richtig zu meinen, man könnte die Übel dieser Welt mit Vegetarismus oder Veganismus kurieren. Zu meinen, man könnte daraus sozusagen eine Weltanschauung machen. Und ein Projekt der Weltveränderung, das hielt er wahrscheinlich zu Recht für überzogen.
Sie haben vorhin die Hippies schon erwähnt und die 68er-Bewegung, die haben das nachgemacht oder haben die das alles neu erfunden? Oder haben sich das Beste aus allen Welten rausgezogen?
Und ja, das ist ja nicht so gewesen, dass es da so ein Buch gab, da guckte man nach und dann stand da, wenn du Hippie werden willst, dann sozusagen hier ist das Rezept. Sondern Dinge waren weitergewandert. Die waren dieses naturnahe Leben, diese nackte Körperkultur, das Tanzen auch, das hatte sich teilweise von dem Monte Verità bis nach Kalifornien hin verbreitet. Dort hat das sich weiterentwickelt und dann wurde das wiederentdeckt, wenn man so will. Und natürlich haben die Hippies in den 60er Jahren gemeint, sie haben das alles selber erfunden. Man kann nur, wenn man das rekonstruiert, sehen, dass es da so Linien gibt, so Fäden gibt, den kann man nachgehen und dann merkt man, da hat schon ziemlich viel 1900 angefangen. Das ist alles nicht ganz so neu.
Ich glaube schon, dass da viele Gemeinsamkeiten auch sind. Also ich denke jetzt auch zum Beispiel an die Sannyasins, an Bhagwan oder so, dass in regelmäßigen Abständen solche Bewegungen wiederkommen.
Kommen sie sicherlich. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Spiritualität, die auch eben, weil Sie Bhagwan erwähnen und andere Dinge, Yoga und so weiter, die auch auf dem Monte Verità, da hat man nicht nur einfach getanzt und hat sich nicht nur einfach ausgezogen, sondern das hatte auch schon einen spirituellen Hintergrund. Die meisten von denen, die dort waren, waren doch von theosophischen Gedankengängen angesteckt. Sie suchten eine andere Form der Religion oder der Spiritualität abseits der großen Religion, insbesondere des Christentums. Und die fanden sie in der Theosophie, die ja so ein Amalgam ist aus allem Möglichen. Es war eben so der Versuch, einen anderen Sinn als den Fortschritt und möglichst viel Geld zu verdienen und beruflichen Ehrgeiz zu haben. Diese Suche, diese spirituelle Suche nach einem alternativen Lebenssinn, das hat auch dort seine Ursprünge.
Das ist zeitlos und das ist wahrscheinlich generationsfrei und das ist auch über alle Grenzen hinweg. Und Sie haben, finde ich, ein sehr schönes Beispiel in dem Buch, Steve Jobs, einer der größten Macher des 20. Jahrhunderts, bezieht sich auch auf diese Bewegung. Also was hat der da gefunden in dem, was davon noch übrig war?
Als er jung war, sah er nicht nur so aus wie einer, der eigentlich da gut reingepasst hätte. Er hatte immer Sandalen an, er trug die Haare lang und so weiter. Also das Typische in gewisser Weise auch seiner Generation. Der wäre gar nicht aufgefallen da auf dem Monte Verita. Er hatte eben auch sich einer bestimmten Form der Diät verschrieben, und zwar der von Arnold Ehret. Der ist 1909 erst dorthin gekommen, war damals bekannt als Hungerkünstler. Also der war derjenige, der am längsten ohne Nahrung, nur mit Wasser hat überleben können. Ich glaube, weit über 40 Jahre, war dadurch sehr populär geworden und war der Meinung, man dürfe bestimmte Sachen nicht essen. Die Schadstoffe würden sich im Körper dann ansammeln und alle Krankheiten wären mehr oder weniger Versuche des Körpers, diese Schadstoffe, die er das ganze Leben angesammelt hat, loszuwerden. Egal, was man hat, ob man nun erkältet ist oder Krebs hat. Eigentlich sind das alles immer nur so Nothilfeversuche des Körpers, dieses Zeug, was er da in sich hineingestopft hat, das wieder loszuwerden. Und mit dieser Idee ist er vor dem Ersten Weltkrieg, als es da gerade losging, nach Amerika gegangen, um nicht zum Kriegsdienst eingezogen zu werden, und hat einen riesen Erfolg, insbesondere in Kalifornien, gehabt. Heute gibt es noch, sind lieferbar in Amerika, mehrere Versionen seiner Bücher, die diese sogenannte schleimfreie Diät beschreiben. Und der gute Steve Jobs, als der jung war, war sowas, der hat am Wochenende auf einer Apfelplantage ausgeholfen, wo Apfelsaft nach biodynamischen Prinzipien hergestellt wurde. So kam Apple, denke ich, auch zu diesem Symbol. So, deshalb heißt Apple Apple, sozusagen Steve Jobs, hat dort die Äpfel kennengelernt. Und er hatte Ehret gelesen und er war absolut überzeugt bis an sein Lebensende, dass Ehret recht hat. Und er hat davon geschwärmt, wie toll das sei, wenn man wenig isst, dann bräuchte man das ganze Zeug nicht zu verdauen, man würde sich befreit fühlen und man hätte sozusagen Platz und Raum für andere Dinge, nämlich kreativ zu sein. Man müsse nicht dauernd immer nur an Nahrung und Verdauung denken. Hat er ja vielleicht auch recht.
Aber Ironie des Schicksals, er ist sehr jung gestorben an Krebs.
Mit 56, wie sein großes Vorbild Arnold Ehret auch. Aber das sind
also halt Äpfel so, machen nicht unsterblich, haben wir daraus gelernt.
Nein, Äpfel selbst sind unsterblich, aber sie machen nicht unsterblich.
Wir reden über Glück, über das Paradies, über ewiges Leben, über eine bessere Gesellschaft. Hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gab es denn auf dem Monte Verita und im Umfeld auch eine politische Dimension?
Das waren nicht politisch denkende Menschen und das hat unter anderem Erich Mühsam an ihnen auch kritisiert. Er hat gesagt sozusagen, wenn ihr etwas verändern wollt, dann müsst ihr Politik machen. Alles ist heute Politik. Dann müsst ihr Revolution machen oder wie auch immer. Da dürft ihr euch nicht irgendwie auf einen Berg der Wahrheit abseits der Großstädte im schönen Tessin zurückziehen. Sozusagen, so wird das nichts. Ja? Andererseits war das auch eine Sommerfrische für Leute, die politische Arbeit machten. Also sprich die besagten Anarchisten in Zürich oder wo auch immer, die sich dorthin zurückzogen. Da konnte man billig leben, da konnte man neue Pläne schmieden. Die haben teilweise auch geschmuggelt. Damals war der Saccharinschmuggel sehr lukrativ. Saccharin war nämlich zwar ganz preiswert eigentlich zu bekommen, ist aber sehr hoch besteuert bzw. sogar verboten gewesen, auch im Deutschen Reich, und haben sich so mehr als ein Zubrot verdient.
Also das Glück und das Paradies hat auch immer mehrere Seiten und ist immer sehr interpretierbar. Gibt es nicht heute so irgendetwas, irgendeine Gemeinschaft, die sich wieder genau auf diese Werte bezieht und auch so zusammenlebt?
In den 60er Jahren ist ja viel gegründet worden. In den USA, aber auch in Europa. Es gibt Longomai. Das ist eine aus der Schweiz, soweit ich weiß, kommende Landkommune, die bis heute existiert. Die haben aber wie die Kirchen und die Opernhäuser auch das Problem der Überalterung sozusagen, des fehlenden Nachwuchses, den man gar nicht so leicht akquirieren kann. Also ich habe so eine Vorstellung, wie der nächste Monte Verita aussieht. Ich habe den Eindruck, dass das Problem der Altersarmut, was ja gesellschaftlich gar nicht genug diskutiert wird, in diesem Fall mal nicht die Jungen, sondern die Alten dazu führen wird, sich neue Formen des Lebens, des Zusammenlebens auch auszudenken. Sie können mittlerweile auf dem Land, selbst in Deutschland, einigermaßen preiswert leben, insbesondere dann, wenn sie sich viele Dinge teilen. Es ist ja sehr häufig so, zu der Zeit, als der Monte Verita gegründet wurde, da war ein Großteil der Bevölkerung jung. Heute ist der größte Teil der Bevölkerung alt. Und ich glaube, die nächste Revolution oder Revolte, wenn ich das so richtig sehe, die geht von den Alten aus.
Die Musik, die Sie mitgebracht haben, ist auch nicht ganz jung, aber ich finde sie unheimlich jung, den Alabama-Song von den Doors. Warum?
Weil ich natürlich Berthold Brecht und Kurt Weill, liebe. Und weil es natürlich so ist, dass es nicht nur den Monte Verita gibt, sondern es gibt auch Berlin, woher Erich Mühsam und andere kamen. Und es gibt das Berlin der 20er Jahre und da gehört Bert Brecht und da gehören Kurt Weill hin. Da gibt es die Drei-Groschen-Oper und da gibt es Mahagoni und der Alabama-Song, wenn ich richtig weiß, ist ja daher. Und der Alabama-Song ist ja auch von der Popmusik interpretiert worden. Die Doors, David Bowie, Mill war später. Also das ruft bei mir ganz viele wunderschöne Erinnerungen wach.
Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar.
Doppelkopf, in HR2 Kultur mit Musik von den Doors, die ursprünglich aus einer ganz anderen Zeit kommt, nämlich von Bertolt Brecht und Kurt Weill, mitgebracht von Stefan Bollmann, der unser Gast ist hier im Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister. Stefan Bollmann, das Buch Monte Verita, 1900, der Traum vom alternativen Leben beginnt, ist unser Thema. Was finden Sie heute so faszinierend an dieser Geschichte, die mich beim Lesen so fasziniert hat?
Das muss mir auch so gegangen sein, weil letztlich schreibt man ja am liebsten über das, was einen auch fasziniert. Mich fasziniert an der Geschichte insbesondere der Mut und die Tapferkeit dieser Leute, die das gemacht haben, die nicht nur Träume gehabt haben, sondern eben auch die Probe aufs Exempel gemacht haben, die das umgesetzt haben, von denen viele sagen, sie seien gescheitert. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man 20 Jahre dort gewesen ist und es versucht hat, kann man von Scheitern eigentlich nicht mehr sprechen. Es muss nicht alles ewig währen. Manche Dinge haben einen gewissen Zeitindex und dann ist es eben vorbei. Aber sie haben wahnsinnig viele Ideen und Experimente und Geschichten hinterlassen, von denen wir heute noch zehren können.
Sie haben vorhin auch erwähnt, einige sind dann sehr weit ins Ausland gegangen, nach Brasilien oder bis in die Südsee. Käthe Kruse war da, die hatte ein uneheliches Kind und dort war sie aufgenommen.
Ja, nicht nur eins, drei zum Schluss. Mhm. Also die kam mit zwei an, Nummer zwei war gerade geboren. Nummer drei, der Kindsvater war ein gewisser Max Kruse, ein Bildhauer, der damals in der Berliner Gesellschaft ein großer Name war. Der hatte schon eine Familie, auch schon vier Kinder und hatte dann diese junge Schauspielerin, Katharina Simon hieß die, eigentlich kennengelernt. Und das war natürlich ein bisschen schwierig, so mit zwei Familien in einer Stadt. Selbst so ein unkonventioneller Typ wie Max Kruse kam da nicht so richtig mit zurecht. Also hat er Familie Nummer zwei auf den Monte Verita verlagert. Das war nicht so ganz billig. Dann im Sommer hat er die immer wieder besucht und zwischendurch auch mal. So ist dann auch Kind Nummer drei entstanden. Und irgendwann hat er sich schon zu seiner zweiten Familie bekannt und dann sind sie nach München gegangen. Aber Käthe Kruse hat auf dem Monte Verita ihre berühmten Käthe Kruse Puppen entwickelt als Spielzeug für ihre Kinder. Und sie kommt, das würde man ja gar nicht vermuten, auch aus dieser alternativen Bewegung. Wir würden ja denken, oh Gott, wie sehen diese Puppen heute aus? Aber eigentlich war das mal revolutionäres Spielzeug.
Oder Marie Wigmann, die sich dann Mary Wigmann nannte und den modernen Tanz in die Welt getragen hat. Also das sind schon auch Erfolgsgeschichten dabei.
Das finde ich total. Da kam dann ein Rudolf von Laban, ein ganz merkwürdiger Mensch, der eine neue Form von Tanz lehren wollte, der hat dort eine Sommerschule gegründet, 1913. Der hat dann viele junge Tänzerinnen angezogen und die haben dort ein Riesenspektakel gemacht. Die haben einerseits Tanz trainiert und zwar so eine ganz neue Form von Tanz. Im Ausland heißt das heute immer noch New German Dance. Und gemeint ist ein Tanz letztlich nicht zu Musik, sondern ein Tanz, der seine eigene Musik hervorbringt, indem man versucht, auf den Körper horchend, hörend, ihn so zu bewegen, dass es quasi natürlich ist, aber gleichzeitig doch natürlich etwas Tänzerisches hat. Und die haben dann 1917 dort ein riesen Fest aufgeführt, der sogenannte Tanz an die Sonne. Das ging abends bei Sonnenuntergang los und ging um Mitternacht weiter und morgens war dann die dritte Episode, wurde getanzt und da waren alle da. Da sind die Dadaisten gekommen aus Berlin bzw. Zürich und haben sich das angeschaut. Also da war plötzlich irgendwie die halbe Kunstwelt, die halbe Bohème-Welt versammelt und hat den Monte Verita gehuldigt.
Was ist die Faszination Schreiben für Sie? Ich denke mal, bei diesem Projekt mussten Sie auch wahnsinnig viel lesen.
Ich bin ein leidenschaftlicher Leser. Ich bin ja kein Vollzeitautor, sondern mache das quasi nebenbei. Ich bin im Hauptberuf Lektor beim Verlag CH Beck und das ist ein ganz normaler, voller Beruf. Das heißt, ich muss das so irgendwie zwischendurch alles machen. Und ich habe noch ein kleines Kind, das ist jetzt 4 Jahre alt und wir sind viel zu Hause. Und abends kann man, wenn das Kind im Bett ist, dann ganz wunderbar lesen und recherchieren. Und dann findet man irgendwann auch mal die Zeit, das Ganze wieder in Text umzusetzen.
Sie hatten ja auch schon einen eigenen Verlag und Sie waren schon an der Uni und jetzt also Vollzeitberuf Lektor und Autor. Sie kennen die Buchszene gut. Was müssen Sie machen, damit Sie sich dieses Schreiben leisten können, beziehungsweise dass man mit einem Buch wie diesem Thema Monte Verita wahrgenommen wird?
Ich habe ja angefangen vor 10 Jahren ungefähr. Frauen, die lesen, sind gefährlich. Es fing eigentlich, das ist das Glück, das man hat, mit so einem Erfolg an. Und seitdem bin ich natürlich ein kleines bisschen bekannt. Ich habe dann auf Wunsch des Verlages dieses Thema noch häufiger durchdekliniert. Hatte aber dann irgendwann den Ehrgeiz, mal richtige Bücher, wie ich das nennen möchte, zu schreiben. Also wo es nicht immer nur um Bilder plus Text geht. Das Frauen, die lesen, sind gefährlich. Das sind so Spaziergänge durch die Geschichte der Malerei und Fotografie anhand eines bestimmten Themas, nämlich in dem Fall lesender Frauen. Und ich habe mir dann zu den Bildern etwas einfallen lassen, um das Ganze halt erfahrbar zu machen. Aber ich wollte natürlich dann mal richtige eigene Bücher schreiben, weil das ist ja nicht so, dass das Schönste am Schreiben das Lesen ist, sondern das Schönste am Schreiben ist neben dem Schreiben natürlich auch, wenn das Buch dann da ist, wenn man über das Buch reden kann, wenn man Veranstaltungen hat, zu denen dann auch mal ein paar Leute kommen und man kann aus dem Buch vortragen und etwas darüber erzählen. Sie merken das ja vielleicht, dann blühe ich auf und
also
mache ich das gerne.
Ja,
Disziplin und Leidenschaft. Disziplin, also man braucht beides. Nicht Leidenschaft alleine macht keinen Autor. Disziplin braucht man auch, aber ohne Leidenschaft geht gar nichts.
Was muss ein Thema haben, dass Sie leidenschaftlich werden?
Immer stärker ist für mich wichtig, dass ich es erzählen kann, dass ich einen Einfall habe, eine Story habe, wie ich sozusagen das Ganze umsetzen kann. Dann fängt es mich an zu interessieren, weil ich glaube auch, dass diese narrativen Sachbücher, so heißen die heute in der Buchbranche, das ist ja richtig ein eigener kleiner Markt geworden und das kommt mir sehr entgegen. Ich komme aus einer Zeit, ich habe studiert Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Theorie war das große Zauberwort. Man meinte, die Welt mit Theorie aufschließen zu können. Und ich glaube, es war ein Irrtum, vielleicht ein heilsamer Irrtum. Ich glaube, die Herzen der Menschen und auch die Köpfe der Menschen schließt man mit Geschichten auf. Wer etwas zu erzählen hat, dem hören die Leute zu. Und in diese Richtung entwickle ich mich und möchte mich gerne auch immer noch weiterentwickeln.
Ich kann Ihnen da nur zustimmen, das kann man lesen und man wird reingezogen in dieses mitreißende Panorama dieser Gegenkultur. Man hat Ihnen mal attestiert bzw. vorgeworfen, Sie würden das Lesen massentauglich aufarbeiten. Ist das für Sie ein Kompliment?
Ja, natürlich. Also freue ich mich ja fast darüber. Das war ja schon der Versuch, das, was man wusste in gewisser Weise, was auch teilweise erforscht war, dass nämlich die Romanlektüre, insbesondere von Frauen, ein wesentlicher Beitrag zur Emanzipation der Frau gewesen ist, das umzusetzen, das sinnlich zu machen, erfahrbar zu machen und dann natürlich auch fürs Lesen schon zu werben, aber nicht so mit dem drohenden oder was weiß ich wie Zeigefinger, sondern indem man versucht, etwas zu machen, was andere ansteckt. Also massentauglich ist für mich kein Schimpfwort.
Was haben die Aussteiger damals gelernt, wovon wir heute noch was lernen können?
Ich glaube, es führt im Leben kein Weg an Versuch und Irrtum vorbei. Das heißt, Sie müssen es ausprobieren. Man kann dabei auf die Schnauze fallen, man kann dabei glücklich werden. Meistens ist es ja sowas mittendrin, ne? So dazwischen. Sozusagen. Man fällt ein bisschen auf die Schnauze, dann rappelt man sich wieder auf, dann wird man sogar eine Zeit lang glücklich, aber irgendwie haut es einen dann doch wieder um. So ist das im Leben nun mal. Und ich glaube, die Wahrheit und den Sinn des Lebens findet man dadurch, dass man lebt und sich auf bestimmte Dinge einlässt und nur so. Und das ist zumindest etwas, was wir von ihnen mitnehmen können. Dann, glaube ich, können wir von ihnen mitnehmen, dass keine Idee zu verrückt ist, als dass man es nicht mal ausprobieren sollte. Ja? Dann können wir vielleicht von ihnen mitnehmen, dass große Ideen, die man hat, sich als sehr kleinteilig erweisen können, wenn es dann um den Alltag geht. Und dann können wir, glaube ich, von ihnen lernen, dass man auch wirklich aufbrechen muss, dass man nicht nur mal reden muss, sondern dass man es auch mal machen muss.
Gegenkulturen sind wichtig und die Erfahrungen auch, und Scheitern ist ausgeschlossen.
Genau, das ist so wahr, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe zu sagen, natürlich ist Gegenkultur wichtig. Die Etablierten müssen von den Alternativen lernen. Das ist der einzige Weg, um sie zur Vernunft zu bringen.
Wären Sie gern in der Zeitmaschine, um mal mit den Aussteigern auf dem Monte Verita kurz oder auch länger zu leben?
Ja, schon. Vielleicht kurz. Bin mir nicht so sicher, ob ich mich da so wohl gefühlt hätte, so einerseits, andererseits. So, aber diese Idee der Zeitmaschine fasziniert mich schon. Klar, in Berlin der 20er Jahre wäre ich auch mal kurz gerne mit dabei gewesen. Ob ich noch sehr viel früher zurück will, in die Goethe-Zeit, mal mit Johann Wolfgang Goethe sprechen.
Aber den haben Sie ja auch so schön in den Alltag von
ja,
heute gebracht.
Ach, wissen Sie, ich glaube, ich weiß jetzt, was es ist. Das Schreiben ist die Zeitmaschine.
Stefan Bollmann, das ist ein schönes Schlusswort. Und Sie haben noch eine Musik mitgebracht von einer Dame, die kann ich mir da auch gut vorstellen. Also ja. Die ist ja auch Gegenkultur in ihrer Person, Juliette Gréco.
Déshabillez-moi.
Was haben Sie mit diesem
Song? Sehen Sie mich aus. Ja, der ist ein wunderbares Lied. Es geht um Liebe, körperliche Liebe. Eine Frau, die einen Mann auffordert, sie soll sie doch bitte ausziehen und dann ganz sanft sein. Nicht so draufgängerisch und schnell und so weiter, sondern sie streicheln. Es wird alles wunderbar beschrieben und es endet dann damit, dass sie ihn auch auffordert und jetzt ziehen Sie sich bitte auch aus.
Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, Stefan Bollmann. Das Buch heißt Monte Verita 1900, der Traum vom alternativen Leben beginnt und ist bei DVA erschienen. Es ist wirklich eine schöne Geschichte, die einem reinzieht. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg damit und dass Ihnen noch ganz viel einfällt, leidenschaftlich beim Schreiben. Vielen Dank für den Besuch hier im Doppelkopf in H2
Vielen
Kultur.
Dank, Frau Baumeister. Das war sehr angenehm, sehr schön.
Mein Name ist Daniela Baumeister und der Schluss gehört Juliette Gréco.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme